Am 12. Juni 2019 meldet die Staatsanwaltschaft Schwerin eine Hausdurchsuchung in Banskow, Westmecklenburg. Bei einem ehemaligen Polizisten des Spezialeinsatzkommandos SEK. Habt ihr ein Déjà-vu? Das haben wir damals auch. Es geht um Marco G. und um drei seiner Kollegen. Wieder stürmt die GSG 9 in sein Haus. Nur diesmal haben sie einen Haftbefehl dabei. Die Beamten nehmen Marco G. fest und bringen ihn erstmal zur Befragung nach Schwerin. 2 Jahre zuvor haben ErmittlerInnen bei Marco G. rund 24.000 Schuss Munition gefunden. Dazu diverse Waffen und Blendgranaten. Auch diesmal stellen sie Munition sicher, 31.500 Schuss. Darunter 1.500 Stück Gewehrmunition, die unterliegt dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Legal wird sie ausschließlich an Polizei und Armee verkauft. Pistolen, eine Maschinenpistole Marke Uzi mit Schalldämpfer. Schnell wird klar, viele der sichergestellten Asservate dürfte Marco G. nicht besitzen. Er muss in Untersuchungshaft. Bis zu diesem Tag ist Marco G. in der Öffentlichkeit nur ein Zeuge im sogenannten Nordkreuz-Ermittlungsverfahren, in dem ermittelt der Generalbundesanwalt gegen einen Anwalt aus Rostock und einen Kriminalpolizisten. Sie sollen geplant haben, Menschen an einem Tag X zu töten. Bei ihnen wurden Listen mit Namen gefunden, Namen von Menschen, die sie offenbar als Feinde ansehen. Die beiden Männer waren Teil von Nordkreuz, eine Gruppe, deren Mitglieder von sich behaupten, dass sie harmlose Prepper sind. Und so etwas wie der Chef dieser Gruppe war Marco G. Damals, 2017, haben ihm die Behörden sämtliche Waffenbesitzkarten abgenommen, die Berechtigungen also, Waffen legal zu besitzen. Und jetzt finden die ErmittlerInnen bei ihm wieder Waffen und mehr als 30.000 Schuss Munition. Marco G. ist jetzt nicht mehr nur ein Zeuge. Er ist nun selbst beschuldigt. Die einen aus der Nordkreuz-Gruppe haben den Plan. Der andere hortet massenhaft Waffen und Munition. Wir fragen uns, ist das Zufall? Oder hat beides etwas miteinander zu tun? Wird mit diesem Fund bei Marco G. der Tag X konkret? Ich bin Christina Schmidt, Reporterin der Zeit.
Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der Taz.
Und das ist der Podcast Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X. Das ist Folge 7.
Wir haben in den vergangenen Jahren einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast. Von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen. In der vergangenen Folge haben wir uns damit beschäftigt, was Hannibal, der Kopf dieses Netzwerks, und sein Verein UNITA im Ausland vorhatten. Wie sie Söldner nach Afrika oder Asien schicken wollten. Von dort machen wir einen Sprung zurück in die norddeutsche Provinz. Zu Nordkreuz, einer der Prepper-Gruppen im Hannibal-Netzwerk. Wir möchten an dieser Stelle einmal zusammentragen, was wir über Marco G. wissen. In der zweiten Folge hatten wir ihn euch als SEK-Beamten und waffennah vorgestellt und als Nordkreuz-Administrator, sein Nickname Ombre. Als diese Chatgruppe ins Visier von ErmittlerInnen gerät, ist Marco G. nur ein Zeuge. Er tritt sogar in der Öffentlichkeit auf. In einem Fernsehinterview erklärt er, dass sich die Gruppenmitglieder doch nur auf den Ernstfall vorbereiten, dass sie bloß Prepper sind. Vermeintlich harmlos also.
Neumodern nennt man das die Prepper-Szene, wenn Ihnen das was sagt. Prepper vorbereiten, das sind so Leute, die sich auf eine Krise, auf eine Umweltkatastrophe, auf irgendwelche Engpässe in der Versorgung und dergleichen versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorzubereiten.
Marco G. ist Jahrgang 1970. Er macht eine Ausbildung zum technischen Zeichner und wird noch in der DDR zum Fallschirmjäger ausgebildet. Nach der Wende verpflichtet er sich bei der Bundeswehr. Er wird Fernspäher, ist also einer von denen, die sich hinter der feindlichen Linie alleine durchschlagen müssen. Nach einer abgebrochenen Physiotherapieausbildung geht er zur Polizei, auch wenn er mit 29 eigentlich zu alt dafür ist. Doch er bekommt eine Ausnahmegenehmigung, nach eigener Aussage wegen seiner Militärerfahrung. Zuerst geht er zur Bereitschaftspolizei, aber das reicht ihm auf Dauer nicht. 2004 wird er Teil des Spezialeinsatzkommandos, der Einheit für harte Fälle, Festnahme von SchwerverbrecherInnen, Geiselbefreiung. Er ist dort Präzisionsschütze. Ab 2014 gerät seine Karriere bei der Polizei ins Stocken. Er wird zur Wasserschutzpolizei nach Rostock abgeordnet, dann zu einem Polizeirevier. Danach ist er lange krankgeschrieben. Er würde gerne zum SEK zurück, trainiert sogar noch mit seinen alten Kameraden. aber er darf nicht. Diese Details wissen wir aus seinen Aussagen im Prozess. Auf den werden wir später noch zurückkommen. Mit uns wollte Marco G. nicht sprechen. Auch nicht, als er bei einer Podiumsdiskussion in Rostock zum Thema Nordkreuz als Zuhörer erscheint. Marco G. ist ein Waffennarr, auch privat. Aber es ist für ihn nicht nur ein Hobby, er ist sogar offizieller Sachverständiger. Das heißt, er kann von Behörden oder Gerichten als Experte hinzugezogen werden. Auch bei der Waffenbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim kennt man ihn. Nicht nur, weil man dort für ihn als Waffenbesitzer zuständig ist. Ein Beamter dort fragt ihn manchmal auch um fachlichen Rat. 2017, bei Marco G.'s erster Hausdurchsuchung, ist den DurchsuchungsbeamtInnen eines sofort aufgefallen. Wie unordentlich die Munition gelagert war. Sie lag überall herum. Im Gewächshaus, im Flur des Wohnhauses, im Arbeitszimmer, auf dem Küchenschrank, im Seitenfach der Fahrertür seines Autos. Die Patronen waren also für seine Kinder und alle möglichen Leute zugänglich. Aber nicht nur das. Etliche von ihnen hätte er gar nicht besitzen dürfen. Bei den Ermittlungen stellte sich damals nämlich heraus, sie stammen offenbar aus Beständen der Bundeswehr und der Polizei. Und vermutlich das aus ganz verschiedenen Stellen. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Bayern, aus Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Als die Polizei Marco G.'s Haus zum zweiten Mal durchsucht, ist die Munition nicht so chaotisch gelagert wie beim ersten Mal. Die ErmittlerInnen vom LKA finden sie im Waffenschrank, in verschiedenen Zimmern und in einem Gartenbungalow, der ein Stück entfernt liegt. Der war beim ersten Mal nicht durchsucht worden. Und noch etwas ist diesmal anders. Jetzt, 2019, ermittelt die Staatsanwaltschaft Schwerin auch noch gegen drei andere Männer, allesamt aktive und ehemalige SEKler aus Marco G.'s Einheit. Auch ihre Wohnungen und Arbeitsplätze werden an diesem Tag durchsucht. Sie sollen Marco G. dabei geholfen haben, die Patronen zu entwenden. Und das seit mindestens 2012. Heute gibt es in mehreren Bundesländern Ermittlungsverfahren zu dieser Munition. Aber Marco G. hat nicht nur Massen an Munition gehortet, sondern auch Waffen. Rund 20 legale. Und auch eine, die er nie hätte besitzen dürfen. Eine Kriegswaffe. Sie ist das wohl interessanteste Fundstück. Eine Uzi, die bei der zweiten Durchsuchung in Marco G.'s Arbeitszimmer sichergestellt wird. Eine Uzi ist eine Maschinenpistole, ein israelisches Modell. Bis Anfang der 2000er hat auch die Bundeswehr sie noch genutzt, dann aber nach und nach ausgemustert. Sie ist auch auf dem Schwarzmarkt beliebt. Der Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke hatte sich beispielsweise auch eine dort besorgt. Woher die Uzi von Marco G. kommt, lässt sich schnell feststellen. Sie gehörte mal der Bundeswehr. 1993 ist sie in einer Kaserne in Brandenburg verschwunden. Der Diebstahl wurde nie aufgeklärt. Und jetzt, fast drei Jahrzehnte später, taucht sie im Arbeitszimmer von Marco G. auf. Der hat dafür eine einfache Erklärung. Er habe die Uzi auf dem Parkplatz einer Waffenmesse in Kassel gekauft, als Sammlerstück. Hier habe die Abenteuerlust über die Vernunft gesiegt, wird er später sagen. Er habe die Waffe zwischendurch bei seinen Schwiegereltern deponiert und sie einfach vergessen. Als wir von der Festnahme von Marco G. und der vielen Munition hören, wundern wir uns über uns selbst. Warum haben wir eigentlich nicht schon 2017 danach gefragt, was bei ihm so gefunden wurde? Damals nach der ersten Hausdurchsuchung. Wir haben ja zu etlichen Nordkreuz-Mitgliedern sehr gründlich recherchiert. Warum war Marco G. nicht mehr auf unserem Radar?
Die Sache ist nämlich die. Wir wissen schon länger, dass Marco G. zu einem inneren Kreis der Gruppe gehört. Einem, der offenbar besonders militant ist. Und inzwischen ist auch öffentlich bekannt, wie die Sicherheitsbehörden Marco G. einschätzen. Er habe eine gefestigte rechtsextremistische Einstellung. Das schreibt die Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage. Und zwar 2018, also noch vor der zweiten Durchsuchung bei ihm. Es geht dabei um eine kleine Unterchat-Gruppe, von der Marco G. ein Teil ist. Deren Mitglieder werden eben allesamt als rechtsextrem eingestuft. Diese Aussage bekommt durch die Ermittlungen gegen Marco G. noch einmal ein ganz neues Gewicht.
Marco G. und die drei weiteren aktuellen und ehemaligen SEK-Beamten werden jetzt also festgenommen. Noch am selben Nachmittag gibt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffee ein Statement ab.
Ich bin über das, was hier als Vorwurf im Raum steht, zutiefst erschüttert und fassungslos. Beamte des SEK genießen ein besonderes Vertrauen, weil sie oftmals ihre Gesundheit und ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren müssen. Deshalb trifft mich dieses Verhalten besonders hart, da diese Mitarbeiter dieses Vertrauen sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber der Landespolizei und ihren Kolleginnen und Kollegen erheblich missbrauchten, indem sie offensichtlich schwer gegen Dienstpflichten und Gesetze verstoßen haben. Ich möchte aber betonen, das ist nicht die Landespolizei.
Kaffee sagt, es geht ihm darum, die PolizistInnen im Land vor möglichen ungerechtfertigten Vorwürfen zu schützen. Er kündigt eine, Zitat, strukturelle und personelle Überprüfung dieser Diensteinheit an. Kaffee beruft also wieder eine Kommission ein. Eine Kommission, die die Vorgänge im SEK untersuchen soll. Sie besteht aus einem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, einem ehemaligen Chef des Hamburger Landesverfassungsschutzes und einem früheren Kommandeur der GSG 9. In den kommenden Monaten reisen diese drei Männer immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie suchen nicht nach Gesetzesverstößen, sondern nach Erklärungen. Polizisten sind Teil der Exekutive, der ausführenden Gewalt. Es ist ihre Aufgabe, den demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen. Wie kommt es also ausgerechnet bei Ihnen zu rechtsradikalem Gedankengut?
Die Kommission legt ihren Bericht im November 2019 vor und der fällt hart aus. Er beschreibt, wie rechtsextreme Polizisten die Meinungsführerschaft innerhalb einer SEK-Einheit übernehmen konnten und wie deren Kollegen und Vorgesetzte nichts dagegen unternommen haben. Daraus ließe sich viel lernen, aber die 100 Seiten des Berichts sind geheim. Einsehen können sie nur wenige, darüber reden dürfen sie nicht. Nur eine 8-seitige Zusammenfassung hat das Innenministerium veröffentlicht. Also recherchieren wir der Kommission hinterher, sprechen mit vielen Personen, die mit der Sache zu tun hatten. Wir erfahren unter anderem, Marco G. fiel bereits früh rechtsextrem auf. Es heißt zum Beispiel, er habe Bücher über die Wehrmacht und die SS zur Arbeit mitgebracht. Das erfahren die Abgeordneten im Innenausschuss des Landtags. Sie hören auch von einem T-Shirt mit einem Spruch, der, Zitat, eindeutig sei. Die Kommission schildert auch, dass sich mindestens zwei Polizisten mündlich und schriftlich an Vorgesetzte gewandt haben. Sie beschrieben Marco G. als rechtsverankert. Die Vorgesetzten unternahmen nichts. Und das bis nach ziemlich weit oben. Der Spiegel zitiert aus einem Vermerk an die Spitze des Landeskriminalamtes. Darin heißt es, Marco G. interessiere sich auffällig für den Nationalsozialismus und insbesondere für die SS, ohne die nötige Distanz erkennen zu lassen. Das war 2009. Marco G. wurde damals für den gehobenen Dienst fortgebildet. Und noch etwas fällt der Kommission auf. Marco G. sei 1993 als Bundeswehrsoldat in einem Brandenburger Panzerbataillon eingesetzt gewesen. Und zwar ausgerechnet bei der Einheit, bei der jene Uzi verschwand, die 2019 wieder in Marco G.s Arbeitszimmer auftaucht. Das erklärt die Kommission in einer Ausschusssitzung im Landtag in Schwerin. Weder die Bundeswehr noch der Bundeswehrgeheimdienst MAD möchten sich uns gegenüber dazu äußern.
Zu dem Zeitpunkt, als die Kommission ihren Bericht präsentiert, ermittelt der Generalbundesanwalt lediglich gegen zwei der Nordkreuz-Mitglieder. Gegen den Kriminalpolizisten Heik J. und den Rechtsanwalt Jan-Henrik H. Die beiden stehen unter Terrorverdacht. Alle anderen aus dem Netzwerk werden als Zeugen gehandelt. Dabei deutet einiges darauf hin, dass nicht nur diese zwei Männer Tötungsabsichten hatten. Aus den Ermittlungen des BKAs dringen Details heraus. In der Nordkreuz-Gruppe sei von Invasoren die Rede. Damit sind Flüchtlinge gemeint. Gegen die wolle man vorgehen, notfalls mit Waffengewalt. Und es habe einen kleineren Personenkreis gegeben, der auch gegen andere Leute vorgehen wollte. Diejenigen, die sie für das angebliche Problem verantwortlich machen. Da kann die politische Linke gemeint sein, vielleicht auch Engagierte in der Flüchtlingshilfe. Oder die Regierung. Was genau hatten diese Männer also vor? Das wird in einer ganz bestimmten Szene deutlich. Wir haben davon schon mal erzählt. An einem Abend Anfang 2017 treffen sich vier Männer aus der Nordkreuzgruppe an einem Stehimbiss in Mecklenburg-Vorpommern. Sie fragen sich, wenn der Tag X kommt und Chaos ausbricht, könnte man nicht Bundeswehr-Lkw organisieren, um Menschen abzutransportieren? Auch von Erschießungen soll die Rede gewesen sein. Wichtig sind vor allem zwei der Männer, Heik J. und Marco G. Der eine mit einer Feindesliste, der andere mit einem illegalen Arsenal an Waffen und Munition. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis für euch. Die 11. und letzte Folge dieses Podcasts ist besonders. In der wollen wir eure Fragen besprechen und eure Gedanken aufnehmen. Über wen wollt ihr noch mehr wissen? Gibt es ein Detail, auf das wir nochmal zurückkommen sollten? Eure Fragen könnt ihr uns ab sofort zuschicken. Und zwar an die Mailadresse fragen@hannibal-netzwerk.de.
Heiko Böhringer lebt im mecklenburgischen Ludwigslust. Er ist Ingenieur und Lokalpolitiker. Mit einem Bündnis setzt er sich gegen so viele Windräder ein. Im Jahr 2015 bekommt er einen Brief zugeschickt per Post. Der Brief, am Computer getippt, ist eine anonyme Morddrohung. Böhringer geht zur Polizei. Schnell stellt sich heraus, nicht nur er bekommt so einen Drohbrief, sondern auch ein Landrat und der Energieminister des Landes. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen. Ein paar Tage lang erhält Böhringer Polizeischutz, die Familie des Ministers auch. Der Absender der Briefe wird jedoch nicht gefunden. Böhringer hat in der Zeit danach viel zu tun. Die Morddrohung hat er schon fast vergessen, bis ihn das Bundeskriminalamt daran erinnert, im Sommer 2019. Da laden BKA-ErmittlerInnen ihn als Zeugen zur Kriminalinspektion nach Schwerin vor. Von diesem Termin wird er uns später berichten. Die Beamten zeigen ihm verschiedene Ausdrucke. Darauf sind Fotos und Informationen über ihn, aber auch über andere Personen. Auf manchen Dokumenten sind handschriftliche Notizen. Es sind Dokumente, die die ErmittlerInnen bei Razzien sichergestellt haben, abgeheftet in einem gelben Ordner und in einem Umschlag. Die Personendaten stammen von PolitikerInnen von der Linken, von den Grünen und der SPD, aber auch von Leuten aus der Zivilgesellschaft. Viele haben sich für Flüchtlinge engagiert. Der Verdacht der ErmittlerInnen? Die Datensammlung, die sie da vor sich haben, ist eine Feindesliste. Was Sie Heiko Böhringer hier zeigen, ist die mutmaßliche Feindesliste der Nordkreuz-Beschuldigten.
Und die ErmittlerInnen zeigen ihm noch etwas. Eine Skizze. Es ist der Grundriss seiner Wohnung. Böhringer kennt die Skizze. Die hat der Staatsschutz angefertigt, damals nach den Morddrohungen. Jetzt ist sie in den Händen von zwei Männern aufgetaucht, die das BKA für rechtsextreme Terroristen hält. Einer von ihnen ist der Kriminalpolizist Heik J. Hatte er damals mit den Ermittlungen um die Morddrohung zu tun? Oder geht der Staatsschutz so schlampig mit den anvertrauten Daten um, dass andere Polizisten darauf zugreifen können? Das Innenministerium in Schwerin will uns diese Fragen nicht beantworten. Ohnehin erklärt das Ministerium damals wenig, trotz der schwerwiegenden Vorwürfe. Informationen fließen spärlich oder sind unwahr. Ein Beispiel. Im Januar 2019 tagt der Innenausschuss in Schwerin. Ein Staatssekretär behauptet dort, von einer Namensliste habe die Bundesanwaltschaft überhaupt nicht gesprochen. Und die sei schließlich für die Ermittlungen in dem Fall zuständig. Entsprechende Medienberichte bezeichnet er als, Zitat, schlicht falsch.
Aber das stimmt nicht. Wir haben uns das Protokoll von einer nicht öffentlichen Sitzung des Innenausschusses im Bundestag besorgt. Auf die bezieht sich der Staatssekretär bei seiner Aussage. Und darin ist mehrfach sogar explizit der Begriff Todesliste zu finden. Lange wird darüber gesprochen. Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft beschwichtigt dann aber gleich. Die gefundenen Namenslisten waren ja gar nicht so bezeichnet als Todesliste. Zitat, die Listen hatten überhaupt keine Überschrift. Das aber nur am Rande. Nach Heiko Böhringers Befragung reisen die ErmittlerInnen vom BKA weiter nach Rostock. Sie befragen insgesamt 29 ZeugInnen an mehreren Tagen. Manche von ihnen nehmen mit uns Kontakt auf. Es hat sich herumgesprochen, dass wir dazu recherchieren. Andere finden wir, weil wir tagelang vor der Polizeidienststelle warten und jeden, der rein oder rausgeht, ansprechen. So bekommen wir ein ziemlich genaues Bild davon, wer auf dieser Feindesliste steht und auch, was die Beschuldigten über diese Personen wissen.
An dieser Stelle müssen wir kurz sagen, was eigentlich für Daten bei den beiden Verdächtigen gefunden wurden. Da ging auch in der öffentlichen Diskussion einiges durcheinander. Daten von rund 25.000 Personen haben die ErmittlerInnen sichergestellt. Der allergrößte Teil stammt aus dem Hack eines Versandhandels, der seit Jahren im Internet kursiert. Also eine Datei, die auch viele andere haben. Das ist nicht der relevante Teil. Zu einer dreistelligen Zahl an Personen haben Heik J. und Jan-Henrik H. selbst Daten gesammelt. Aus öffentlich zugänglichen Quellen, etwa einfach per Google. Dabei handelt es sich um Personen aus ihrem Umfeld. Und dann sind da die 29 Personen, die als ZeugInnen geladen wurden. Und das ist der problematischste Teil. In diesen Fällen wurden handschriftlich Meldeadressen oder Geburtsdaten ergänzt. Daten, die eben nicht frei zugänglich sind. Die ErmittlerInnen gehen davon aus, dass Heik J. seinen Zugang als Kriminalpolizist genutzt hat, um solche Details herauszufinden. Unter den Betroffenen finden sich ein hochrangiger Gewerkschaftsfunktionär, Landtagsabgeordnete, die ihren Wahlkreis in Rostock haben, eine Reihe von Abgeordneten aus der Rostocker Bürgerschaft, so heißt dort die Kommunalvertretung. Dort hatte auch Jan-Henrik H. einen Sitz, der beschuldigte Rechtsanwalt. Als die Ermittlungen gegen ihn bekannt wurden, gab es mehrere Anträge, ihn aus Gremien auszuschließen. Ohne Erfolg. Es gelte die Unschuldsvermutung, sagten die Abgeordneten damals. Jetzt erfahren einige von ihnen, dass Jan-Henrik H. Dossiers über sie angelegt hat. Auch ein Mitbewohner von Heik J. aus Studientagen ist in der Sammlung vermerkt. Jetzt ist er Mitglied der Linkspartei. Neben seinem Namen steht sinngemäß: Kenne ich, komm gut klar. Aus dem konnte ja nichts werden. Was sich anhand der Feindesliste zeigt? Die Beschuldigten haben es nicht auf radikal Linke abgesehen, nicht auf SpitzenpolitikerInnen im fernen Berlin. Sie haben Menschen in der Mitte der Gesellschaft ausgespäht. Menschen aus ihrem Umfeld. Ihre Nachbarinnen und Nachbarn.
Warum aber hören diese Menschen erst jetzt davon? Die Listen kennen die Behörden immerhin schon seit 2 Jahren. Wir haben mit mehreren der Befragten unabhängig voneinander gesprochen, über Details der Liste, aber auch darüber, was genau das BKA ihnen gesagt hat. Sie berichten uns, das BKA habe direkt nach den Durchsuchungen im August 2017 eine Einschätzung getroffen. Es liege eher keine Gefährdung vor. An das LKA in Mecklenburg-Vorpommern sei die Bitte gegangen, die Betroffenen zu sensibilisieren, sprich, sie zu informieren, dass sie auf der Liste stehen. Das ist nicht passiert.
Im Juni 2019 äußert sich Innenminister Lorenz Kaffee im Landtag zu der Angelegenheit. Er sagt, es habe keinen Grund gegeben, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Todesliste hält er dazu noch für den falschen Begriff. Zitat:
Und genauso schwer fällt es mir, das LKA anzuweisen, die 29 Personen zu informieren, obwohl doch gar keine Gefährdung vorliegt.
Nicht einmal seine KollegInnen im Landtag hat Kaffee gewarnt, obwohl sie ihn mehrfach explizit um Auskunft gebeten hatten. Aber der öffentliche Druck ist zu groß. Wenige Wochen später beschließt Kaffee dann doch, großflächig Betroffene zu informieren. Also auch diejenigen, deren Namen irgendwo in der Datensammlung auftauchen. Oder sogar Leute aus dem bereits erwähnten Hack. Sie bekommen einen Brief zugeschickt. Er ist im Namen des LKA-Direktors verfasst und beginnt so:
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof gegen 2 Beschuldigte aus Mecklenburg-Vorpommern wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gemäß § 89a StGB wurden Materialsammlungen zu Personen und Institutionen aus Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, die überwiegend im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 aus öffentlich zugänglichen Quellen, zum Beispiel Internet, zusammengetragen worden waren. Darunter auch personenbezogene Daten zu ihrer Person.
Dann folgt ein längeres Zitat des BKA, dass keine Gefährdung vorliege. Es fällt aber kein Wort darüber, um welches Ermittlungsverfahren es sich überhaupt handelt oder wer die Beschuldigten sind. Manche haben vielleicht per Zufall bestimmte Medienberichte verfolgt über die Nordkreuz-Prepper und das Hannibal-Netzwerk oder auch die Munitionsdepots, die vor kurzem gefunden wurden. Andere bekommen gar keinen Anhaltspunkt, in welchem Kontext über sie Daten gesammelt wurden. Und welche Daten überhaupt?
Kurz nachdem die Briefe rausgehen, erreicht uns ein Anruf aus Rostock. Der Empfänger eines Briefes fragt: Was haben diese Männer über mich gesammelt und bin ich in Gefahr? Der Anrufer wendet sich nicht an uns, damit wir berichten. Er weiß nur nicht, wohin sonst mit seinen Fragen. Etliche Betroffene tun sich über eine Opferberatungsstelle zusammen. Dieses Mal sind sie es, die einen Brief schreiben. An die Ministerpräsidentin des Landes, Manuela Schwesig von der SPD. Sie bitten um Hilfe, um Aufklärung. Darum, wieder zur Ruhe kommen zu können. Aber die Ministerpräsidentin antwortet nicht. Monate später findet eine Veranstaltung zu den Nordkreuz-Feindeslisten in Greifswald statt. Es ist ein kleiner Raum, ein paar Dutzend Leute sind gekommen, auf den ersten Blick vor allem eher Linke. Auf dem Podium sitzt einer der 29 von der Liste. Er beschreibt sein Gefühl, in diesem Moment in der Öffentlichkeit zu stehen. Seit er von der Liste weiß, frage er sich, ob er an so einem Ort noch sicher ist.
Und damit ist er nicht der Einzige. Feindeslisten gibt es nämlich nicht nur im Hannibal-Komplex. Immer wieder und in ganz Deutschland werden bei Rechtsextremen solche Listen gefunden. Und immer wieder beklagen sich Menschen, die auf diesen Listen stehen, nicht ausreichend informiert zu werden. Oder gar nicht. Die Grünen forderten 2019 eine Art Ansprechstelle für Betroffene direkt im Bundesinnenministerium. So eine Stelle existiert jedoch bis heute nicht. Dafür gibt es ein neues Gesetz, das Bundestag und Bundesrat in diesem Sommer verabschiedet haben. Es stellt solche Feindeslisten unter Strafe. Laut dem neuen Paragraph 126a des Strafgesetzbuchs ist grob gesagt die Verbreitung von Daten wie Namen und Adressen künftig in bestimmten Fällen strafbar. Nämlich, wenn Betroffenen oder ihnen nahestehenden Personen dadurch droht, Opfer einer Straftat zu werden. Aber ob diese Gefahr für die Betroffenen droht, bleibt eine Frage der Beweisführung. Es schreibt ja niemand Feindesliste als Überschrift. In den Tagen, in denen wir damals mit den Betroffenen sprechen, wird noch etwas bekannt. Bei den Ermittlungen wurde auch eine Art Materialliste gefunden, handgeschrieben. Es könnte ein Einkaufszettel sein. Darauf steht unter anderem Leichensäcke und Löschkalk. Löschkalk schüttet man in Massengräber, um die Verwesung zu beschleunigen. Über diese Notizen berichtet zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Quelle bestätigt uns die Information. Für keinen Sturm, keinen Stromausfall braucht man Leichensäcke in großer Stückzahl. Langsam scheint der Öffentlichkeit bewusst zu werden, das sind keine harmlosen Prepper.
Wir fragen uns, warum werden die beiden Verfahren getrennt behandelt? Ein Kriminalpolizist und ein Anwalt legen Feindeslisten an. Sie sind Teil einer Gruppe, deren Leiter illegal Munition und Waffen hortet. Und nicht nur wir stellen uns diese Frage. Auf Landesebene und im Bundestag wundern sich PolitikerInnen. Warum sehen die Ermittler noch immer nur Einzelpersonen und keine terroristische Vereinigung? Also mindestens drei Personen, die schwere Straftaten begehen wollen, Schrecken verbreiten mit einem politischen Ziel.
Der Generalbundesanwalt hat diesen Zusammenhang geprüft. Aber dann das Verfahren gegen Marco G. an die Staatsanwaltschaft Schwerin abgegeben. Er sieht offenbar nicht genügend Anhaltspunkte dafür, das der Gruppe auch nachzuweisen. Dass sie das Ziel hat, gemeinsam aus politischen Gründen schwere Straftaten zu begehen. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, ob es wirklich so einfach ist. Oder ob es dafür noch andere Gründe gibt. Es könnte ja sein, dass die oberste deutsche Ermittlungsbehörde vor den Folgen von Terrorermittlungen zurückschreckt. Denn wenn sie bei Nordkreuz eine terroristische Vereinigung sehen würde, dann müsste sie wohl auch gegen eine ganze Reihe an mutmaßlichen Unterstützern ermitteln. Gegen Personen, die Nordkreuz Geld gezahlt haben. Oder gegen Personen, die Munition für Marco G. beiseite geschafft haben. Das wären reihenweise Ermittlungen gegen Polizeibeamte, gegen Soldaten, gegen Reservisten. Vielleicht will man dieses Fass lieber nicht aufmachen. Es könnte auch einen anderen Grund geben, warum der Generalbundesanwalt zurückhaltend ist. Darauf werden wir in einer späteren Folge nochmal zurückkommen. Auffällig ist bei Nordkreuz jedenfalls, bei den einen liegen die Feindeslisten, bei einem anderen Waffen und Munition. Diese Aufteilung kann Zufall sein. Vielleicht ist sie auch Absicht.
Noch einmal zur Einordnung, in welchem gesellschaftlichen Moment wir uns zu diesem Zeitpunkt befinden. Im Jahr 2019 gibt es viel Bewegung in der rechtsextremen Szene. Wenn dann etwas passiert, zeigen sich die Behörden überrascht. Am 1. Juni wird der hessische CDU-Politiker Walter Lübcke im Garten seines Hauses in der Nähe von Kassel von einem Neonazi erschossen. Am 9. Oktober versucht ein Mann mit selbstgebauten Waffen eine Synagoge in Halle einzudringen. Als es misslingt, erschießt er eine Frau und einen Mann, denen er zufällig begegnet. 5 Monate später, am 19. Februar 2020, erschießt ein Mann in Hanau 9 Menschen mit Migrationshintergrund, dann seine Mutter und sich selbst.
Am 29. Oktober 2019 kommt das Parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag zusammen. Es ist die 2. öffentliche Sitzung seiner Geschichte. Wieder sitzen die Chefs der Geheimdienste vor den Abgeordneten. Wieder sollen sie erklären, wer oder was die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht. In diesem Jahr lautet die ganz klare Botschaft: Die Gefahr durch Rechtsextremismus hat zugenommen. Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz fragt nach dem Hannibal-Netzwerk und nach dessen Verbindung in die Bundeswehr.
Können Sie das kurz und knackig sagen? Gibt es Netzwerk oder ein Netz von Rechtsextremisten in der Bundeswehr?
Die Frage richtet sich an den Bundeswehrgeheimdienst MAD, dessen Präsident Christoph Gramm antwortet.
Kurz und knackig antworte ich darauf: Jein. Der Begriff des Netzwerks ist ja nun, und darüber haben wir uns ja schon mehrfach versucht zu verständigen, nicht so richtig scharf greifbar. Für den einen besteht ein Netzwerk darin, wenn 3 Leute miteinander telefonieren und sich darüber austauschen, wie schrecklich unsere Bundeskanzlerin ist, weil sie gegen viele Gesetze verstößt. Für andere ist ein Netzwerk eine Chatgruppe im Internet und ein Forum. Für wieder andere besteht ein Netzwerk aus einer entschlossenen Personengruppe, die das Ziel hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. So wie die 3. Gruppe ist, ist unser Verständnis vom Netzwerk im Sinne eines Rechtsbegriffs, weil so steht es in § 4 Bundesverfassungsschutzgesetz drin. Das schließt aber selbstverständlich nicht aus, dass wir blind sind für Vernetzungsprozesse unterhalb dieser entschlossenen Gruppierung. Dafür war ein bisschen der Begriff der Schattenarmee gebraucht. Und selbstverständlich sehen wir, dass es hier Personenbildungen, Zusammenschlüsse gibt, auch unterhalb dieser Schwelle. Anders formuliert, auch Verfassungsfeinde können selbstverständlich sich untereinander vernetzen, sich austauschen, sich wechselseitig in ihrer verfassungsfeindlichen Überzeugung verstärken. Und das tun die auch. Und solche Zusammenhänge haben wir auch in der Bundeswehr festgestellt.
Okay.
Das ist interessant. Wir erinnern uns. Ein Jahr zuvor gab es noch ein klares Nein bei der Frage nach rechtsextremen Netzwerken in der Bundeswehr. Jetzt ist es ein Jein. Dabei hat sich der Sachverhalt an sich ja gar nicht geändert. Es gibt aber etwas, was sich inzwischen geändert hat. Und zwar als direkte Folge aus dem Hannibal-Komplex. Und das ist die Geheimdienstarbeit. Vor allem beim MAD. Hier rückt man vom Prinzip Soldaten beobachten Soldaten ab. Das hat sich offenbar nicht so richtig bewährt. Da soll künftig mehr Distanz geschaffen werden. 400 zivile Mitarbeiter sollen dort arbeiten. Es gibt nun einen zivilen MAD-Vizepräsidenten. Und die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz soll auch verbessert werden.
Im November 2019 beginnt am Schweriner Landgericht der Prozess gegen Marco G., den Admin der Nordkreuz-Chatgruppe. Der Gruppe, aus der mindestens 2 Mitglieder unter Terrorverdacht stehen. Marco G. sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Erst im Saal bekommt er seine Handschellen abgenommen. Am ersten Tag erscheint er im hellblauen Hemd und braunen Käppi. 3 Anwälte verteidigen ihn. Vorgeworfen wird ihm ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Darauf stehen bis zu 10 Jahre Haft. Marco G. nutzt die Prozesstage als Bühne. Er inszeniert sich als der reuige, rechtschaffende Beamte, wertkonservativ. Einer, der sich vielleicht ein bisschen vergaloppiert hat. Sein Publikum hat er sich selbst mitgebracht. Seine Mutter verfolgt den Prozess. Auf der Empore sitzen Freunde vom Schießen, mehrere Nordkreuz-Mitglieder. Marco G. grüßt sie immer, vor Verhandlungsbeginn und am Ende. Mal mit einer besonderen Geste, die rechte Hand auf die linke Brust und dann den Arm in weitem Schwung nach vorn. Ein anderes Mal ist er mit Handschellen gefesselt, da streckt er beide Arme nach oben. Von oben grüßen sie zurück. Wenn die Staatsanwältin Zeugen zu Patronen oder Waffen befragt, lachen sie. Sie tuscheln. Die Alte habe ja keine Ahnung von nichts. Oder auch mal, wenn die quatscht, könnte ich reinschlagen. Aber dann kommt der Moment, in dem es um die Chats geht. Da schauen sie einfach nur still nach unten. Die Stimmung im Saal hat sich geändert. Der vorsitzende Richter macht jetzt keinen seiner üblichen Scherze. Auch die Staatsanwälte und Verteidiger haben aufgehört, sich anzufrotzeln. Eine Frau, die Marco G. vor der Verhandlung noch begrüßt hat, sagt: Scheiße, das ist schlecht.
Es ist Mitte Dezember, der dritte Verhandlungstag. Im Zeugenstand steht ein Polizist, Kriminaloberkommissar. Er ist hier, weil er die Mobiltelefone des Angeklagten ausgewertet hat. Er beschreibt die Nachrichten, die Marco G. in Chats verschickt hat. Am 20. April 2017 war das etwa ein Bild von Adolf Hitler, beschriftet mit Happy Birthday. Am 19. November 2016 ein Video, in dem eine Frau und ein Nussknacker zu sehen sind. Die Frau bewegt den Arm nach oben und sagt: Sieg Heil. Er hat auch ein Bild verschickt, auf dem mehrere Soldaten zu sehen sind. Einer zielt auf eine am Boden liegende Person. Dazu der Schriftzug: Asylantrag abgelehnt. Viele seiner Chatpartner, mit denen er diesen Content austauscht, sind Polizisten. Das Innenministerium wird später reihenweise Disziplinarverfahren gegen sie einleiten. Der Prozess in Schwerin ist der bisher größte im Hannibal-Komplex. Obwohl es um Marco G.'s Verstrickung in das Netzwerk hier eigentlich gar nicht geht. Die Staatsanwaltschaft hat seine Rolle bei den Chatgruppen Nordkreuz und Nordcom aber mit in die Anklageschrift aufgenommen. Schließlich könnte die Vorbereitung auf den ominösen Tag X ein Motiv sein. Für das exzessive Horten von Waffen und Munition. Der Staatsanwalt und die Staatsanwältin befragen den Kriminalbeamten im Zeugenstand, ob er einen Zusammenhang zwischen den Waffenermittlungen und den Chats sieht. Es sei um einen möglichen Krisenfall gegangen, sagt der Polizist. Zitat: Und dann ist die Frage, was man mit Krisenfall meint, sagt er. Wenn man Ausländer meint, dann kann man das in Zusammenhang sehen.
Und es gibt noch ein paar Momente, die erhellend sind. Etwa als Marco G. die Sache mit dem Mehmet Turgut-Pokal schildert. Zur Erinnerung, Turgut wurde am 25. Februar 2004 vom rechtsterroristischen NSU mit 3 Kopfschüssen getötet. Marco G. sagt, er habe gar nicht gewusst, wer dieser Mehmet Turgut ist, nachdem der Pokal benannt wurde. Den Pokal habe er beim Schießen mit dem Luftgewehr gewonnen. Das war am Geburtstag eines Bekannten, ein Anwalt, den die Bundesanwaltschaft als rechtsextremen Terrorverdächtigen führt, Jan-Hendrik H. Das mit dem problematischen Namensbezug habe er erst später begriffen, sagt Marco G. Angeblich hat er die Trophäe dann vernichtet. Der Beamte, der seine Chats ausgewertet hat, berichtet aber von Nachrichten vor dem gemeinsamen Schießen. Und beim Thema Pokal ist da die Rede von einem, Zitat, bedauernswerten Südländischen, den es vor nicht allzu langer Zeit in unserer schönen Hansestadt dahingerafft hat.
Diese Momente zeigen, welchen Fragen der Prozess nachgehen könnte. Wie konnten sich Netzwerke von radikalisierten Männern bilden und das in Polizei, Armee und anderen Behörden? Und wie gefährlich sind sie? Sind es nur frustrierte Männer mit rassistischem Humor? Oder sind sie auf dem Weg, rechtsextreme Terroristen zu werden? Es sind nur kurze Abzweige, die die Gerichtsverhandlung nimmt. Dann führt sie der Vorsitzende Richter zurück zu den Themen, um die es ihm geht. Um Patronen und Waffenlizenzen und nur am Rande um Gesinnungsfragen. Er betont, die Beurteilung der politischen Gesinnung sei nicht seine Aufgabe. Aber wessen Aufgabe ist es dann?
Manchmal nimmt die Verhandlung groteske Züge an. Das empfinden nicht nur wir so, sondern auch andere ReporterInnen oder ehrenamtliche Beobachtende. Die von NSU Watch beispielsweise, die Prozesse gegen RechtsextremistInnen dokumentieren. Etwa dann, wenn Marco G. gefragt wird, warum sie Leichensäcke bestellt haben. Als Schlafsacküberzug, sagt er. Oder als es um Notizen geht, die sich Marco G. zu Nordkreuz gemacht hat, eine Art Kassenbuch. Der Richter kommentiert das als naiv anmutende Protokollführung. Und dass das gegen die Planung weiterer Straftaten spreche. Als wäre die Vorstellung schlicht absurd, dass Terroristen sich Notizen machen könnten.
Am Ende legt das Gericht die Beweise im Prozess zugunsten von Marco G. aus. Ja, Marco G. hat sich auch nach der ersten Durchsuchung 2017 illegal Munition verschafft. Aber, Zitat, in einem deutlich geringeren Umfang als zuvor, so der Richter. Und dann sagt er unseren Lieblingssatz in diesem Prozess. Das ging schon in die richtige Richtung. Um es noch einmal klarzumachen. Im Prozess ging es juristisch gar nicht darum, wo Marco G. die Munition härte. Es ging nicht um Diebstahl oder Unterschlagung. Dieser Teil wurde bewusst weggelassen. Das ist möglich, aus prozessökonomischen Gründen, weil der Diebstahl unterm Strich bei der Bestrafung dann ohnehin keine Rolle spielen würde, weil die anderen Vorwürfe schwer genug sind. Aber dadurch wird der Fall nicht vollständig aufgeklärt. Das Gericht stellt fest, die allermeisten Waffen und Munition besaß Marco G. legal. Aber eben nicht alle. Er bekommt 1 Jahr, 9 Monate auf Bewährung. Nach Ende der Verhandlung umarmt er die Leute von der Tribüne. Wieder sind es Nordkreuz-Leute. Auch ein AfD-Lokalpolitiker ist dabei. Nach der Verhandlung stehen sie draußen und warten auf Marco G. Es ist ein Sieg. Für sie alle. Einmal mehr haben sie es den Sicherheitsbehörden gezeigt. Oder die Behörden ihnen. Wir wollen euch nichts. Wir können euch nichts. Nach 6 Monaten in Untersuchungshaft darf Marco G. nun nach Hause. Nur die Polizei muss er nun endgültig verlassen. Und eine wichtige Frage ist immer noch nicht geklärt. Wie kam Marco G. an all die Behördenmunition?
Zum Schluss noch ein aktueller Hinweis. Der Generalbundesanwalt hat im Dezember 2021 die Terrorermittlungen gegen die beiden Beschuldigten von Nordkreuz eingestellt. Ebenso im Dezember hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit Nordkreuz befassen wird.
Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X. Ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb. Redaktion Marisa Gierlinger. Projektleitung Anna Neifer. Dramaturgie Christina Ebelt. Sounddesign Joscha Grunewald.
Und in der nächsten Folge? Marco G. geht beim Schießplatz in Güstrow ein und aus. Hier trainieren Spezialkräfte aus ganz Deutschland. Und er spielt für die Preppergruppe Nordkreuz eine ganz besondere Rolle.